ARD. SWR Kultur. Forum.
Deutsche Sicherheitsgarantien. Wie viel Wehrpflicht brauchen wir? Mein Name ist Klaus Heinrich. Das Bundeskabinett hat heute das neue Wehrdienstgesetz auf den Weg gebracht. Das sieht eine Wehrerfassung und Musterung verpflichtend für alle 18-jährigen jungen Männer vor. Ab kommendem Jahr. Frauen können sich freiwillig auch mustern lassen. Zum Wehrdienst gezwungen werden soll aber niemand. Vorerst. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius glaubt, durch besseren Sold und andere Vergünstigungen auf freiwilliger Basis 100.000 zusätzliche Wehrdienstleistende bis Ende des Jahrzehnts ausbilden zu können. Ist das realistisch? Oder brauchen wir angesichts der russischen Bedrohung nicht so schnell wie möglich die allgemeine Wehrpflicht zurück? Ist die Bundeswehr überhaupt in der Lage, notfalls kurzfristig genügend Soldatinnen und Soldaten ausbilden zu können, um die Aufgaben innerhalb der NATO und für mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine erfüllen zu können? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit Professor Dr. Katrin Groh. Sie ist Juristin an der Universität der Bundeswehr in München. Raphael Loss, Verteidigungs- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations in Berlin, und Oberst André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, ist auch bei uns dabei. Herr Wüstner, das Bundeskabinett hat heute im sogenannten U-Boot, einem abhörsicheren Raum des Verteidigungsministeriums, getagt. Das erste Mal seit 1992 übrigens. Damit sollte vielleicht noch nicht Kriegsfähigkeit demonstriert werden, aber doch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Wird das Wehrgesetz, so wie es Bundesverteidigungsminister Pistorius vorgelegt hat, dem Ernst der Lage gerecht?
Naja, ich will erst mal einordnen und sagen, dass der Gesetzentwurf besser ist als der, der in der letzten Legislaturperiode vorgelegt wurde. Denn es geht nicht nur um Erfassung und Anschreiben, sondern auch jetzt um die Option, absehbar verpflichtend zu mustern. Aber bezogen auf den Bedarf, Sie haben es ja anmoderiert, ein schnelles Wachsen auf 260.000 Zeit- und Berufssoldaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein breites Fundament an Mannschaften zu gewinnen, nicht nur für den Dienstbetrieb im Allgemeinen, sondern insbesondere auch für die Entwicklung einer schlagkräftigen Reserve, greift das Gesetz aus meiner Sicht zu kurz. Es ist zumindest eine fahrlässige, wenn nicht grob fahrlässige Wette auf die Zukunft, wenn ich die Bedrohungslage nehme, die der Kanzler oder Boris Pistorius immer selbst vollmundig beschreibt. Stichwort Rekonstitutionsfähigkeit Russlands, Stichwort die Amerikaner unter Präsident Trump, die fortlaufend beschreiben, dass wir Europäer uns künftig selbst mehr denn je um unsere Sicherheit in Europa kümmern sollen. Deswegen sage ich, ich bezweifle, und das gehört zur Ehrlichkeit in der Debatte jetzt dazu, dass es ohne Pflicht gehen wird, unabhängig davon, dass man jetzt zunächst, so ist es ja im Koalitionsvertrag verankert, auf Freiwilligkeit setzt.
Das Prinzip der Freiwilligkeit, der Verzicht auf genaue Zahlen, Vorgaben, wann wie viel zusätzliche Soldaten ausgebildet werden sollen und ab wann wir als Plan B die alte oder die neue Wehrpflicht brauchen, all das fehlt im Gesetz, sagen Sie, sagt auch die Union. Frau Groh, gilt auch für das Wehrdienstgesetz das Strucksche Gesetz, wonach kein Entwurf unverändert den Bundestag verlässt, also dass wir dann noch die eine oder andere Änderung bekommen werden?
Okay, also das Strucksche Gesetz gilt, glaube ich, immer, auch für dieses Gesetz. Aber ich finde den Gesetzesentwurf, der jetzt in den Bundestag eingebracht wird, erstmal gar nicht unklug. Es ist ja nicht so, dass nur Freiwilligkeit in dem Gesetz vorgesehen ist. Und es gibt durchaus auch Zahlenvorstellungen, wie viele Freiwillige pro Jahr sozusagen in aufsteigender Zahl gewonnen werden müssen, um letztlich die NATO-Ziele von 260.000 aktiven Soldaten und Soldatinnen zu erreichen. Und das Gesetz sieht, wie ich finde, recht klugen, weil auch Weichenmechanismus vor, nämlich dass, wenn die verteidigungspolitische Lage es zwingend erforderlich macht, dass die Bundeswehr schneller aufwächst und das mit Freiwilligen alleine nicht geht, dass dann die Bundesregierung mit einer Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundestagsbedarf, entscheiden kann, dass zum Wehrpflichtgesetz in alter Form zurückgekehrt wird. Und das ist eine relativ weiche Regelung, wie gesagt, die alle möglichen Fälle umfassen kann, wie beispielsweise, dass absehbar ist, dass die NATO-Ziele mit Personal, mit Freiwilligen nicht erfüllt werden. Oder auch, dass sich außenpolitische Krisen so zuspitzen, dass unterhalb von Spannungs- und Verteidigungsfall die Wehrpflicht reaktiviert werden muss. Gleichzeitig schafft es sozusagen ein bisschen Raum und Zeit auch für die Bundeswehr, sich sozusagen besser aufzustellen mit Infrastruktur und Ausbildern. Und wann das der Zeitpunkt sein soll, das ist nicht festgelegt in dem Gesetz. Das kann also in 1-2 Jahren sein und das würde noch reichen, würde ich denken.
Boris Pistorius muss als Sozialdemokrat auf wehrpflichtkritische Strömungen in seiner Partei Rücksicht nehmen. Nutzt er das, Herr Loss, abhörsichere U-Boot heute, um mit der Union vielleicht schon mal eine Lösung zu debattieren, also wie sozusagen die Ultima Ratio, also die allgemeine Wehrpflicht oder andere Maßnahmen wieder eingeführt werden können und das Ganze in diesem U-Boot ohne störende Jusos?
Ich würde annehmen, dass solche Gespräche in anderen Formaten tatsächlich stattfinden, denn das gesamte Bundeskabinett ist ja im Bundesverteidigungsministerium zusammengekommen, zusammen mit dem Generalinspektor der Bundeswehr und dem obersten Militärbefehlshaber der NATO, die auch an verschiedenen Stellen Input zu den Gesprächen geliefert haben, eben was zum Beispiel die Sicherheitslage in Europa betrifft und welche Bedarfe davon perspektivisch abgeleitet werden. Wenn die SPD und ja auch sozusagen die Oppositionsparteien hier Redebedarf noch anmelden, genauso wie die Union das ja getan hat, dann werden sicherlich im Verlauf der Gespräche im Bundestag hier Nachschärfungen oder auch andere Änderungen stattfinden. Sicherlich wird da sich aber auch eine breitere gesellschaftliche Diskussion dran entspannen. Denn tatsächlich wäre ja Pflichtelemente zum Teil ein massiver Eingriff eben in persönliche Freiheitsrechte. Das ist nichts, was sozusagen leichtfertig vollzogen werden darf. Da setzt das Grundgesetz strikte Maßgaben und Konditionen, unter welchen Umständen dann eben ein Pflichtelement eingeführt werden darf. Und hier die Gerechtigkeitsfragen im Blick zu behalten, ich glaube, das ist die Aufgabe des Bundeskabinetts insgesamt, nicht nur von Boris Pistorius und dem Bundeskanzler Friedrich Merz.
Nochmal zum Inhalt der Wehrnovelle. Künftig sollen alle 18-jährigen Männer und Frauen angeschrieben werden und nach ihrer Bereitschaft für einen Dienst an der Waffe gefragt werden. Die jungen Männer müssen bußgeldbewehrt antworten, die Frauen können. Dann lädt die Bundeswehr zur Musterung ein. Wer dann unterschreibt, ist Soldat auf Zeit und das dann ohne Rücktrittsmöglichkeit. Ist das schon das schwedische Modell, Frau Groh, so wie es im Koalitionsvertrag angestrebt wird?
Also die Schweden sagen, wir haben kein schwedisches Modell. Also es ist zum Teil das schwedische Modell, zum Teil bleibt es mittlerweile ein Stück weit unter dem schwedischen oder hinter dem schwedischen Modell zurück. Das schwedische Modell ist das, was wir jetzt auch an weichen Instrumenten erstmal haben, die ja trotzdem Pflichtelemente enthalten, nämlich die Wehrerfassung, die Wehrüberwachung und die Musterung. Und dann die Freiwilligkeit, vor allen Dingen dieser Fragebogen, der ausgefüllt werden muss, was Sie gerade gesagt haben von den jungen Männern, der motivieren soll, sich mit Bundeswehr auseinanderzusetzen, um das Freiwilligenkontingent zu erhöhen. Das Modell bleibt insofern hinter dem schwedischen Modell zurück, weil die Schweden tatsächlich auch einen Automatismus drin haben, dass wenn nicht genug Freiwillige sich melden für die Zahlen, die das schwedische Militär haben möchte, dass dann verpflichtend eingezogen werden kann. Diesen Automatismus haben wir nicht.
Warum eigentlich nicht, Herr Wüstner? So ein Automatismus würde doch vielleicht doch klarer signalisieren, dass wir auf alle Fälle gewillt sind, auch ein Signal ins Ausland, unsere Bundeswehr wieder fit zu machen. Und wenn ich richtig lese, was Bundeskanzler Friedrich Merz heute gesagt hat, ist er wahrscheinlich auch schon im Geiste dabei. Wir sind damit wieder zurück auf dem Weg hin zu einer Wehrdienstarmee. Das klingt doch schon so, als wenn die Stufe 2 eingepreist ist. Oder wie lesen Sie das?
Ja, in der letzten Legislaturperiode wurde über die verteidigungspolitischen Richtlinien ja schon beschrieben, dass wir sozusagen die Landes- und Bündnisverteidigung wieder im Fokus haben, das heißt strukturbestimmend diese als Grundlage nehmen für eine künftige Bundeswehr. Aber ich möchte noch mal einen Punkt machen mit Blick auf das schwedische Modell. Erstens mal ist es so, dass weitaus mehr Attraktoren in Schweden vorhanden sind für das Anwerben von Freiwilligen, also da geht es um Bildungsangebote und viele Dinge mehr im Vergleich zu dem, was wir jetzt im Gesetz haben. Und zum Zweiten muss man zum Ausdruck bringen, dass das schwedische Modell der Freiwilligkeit seit dem Jahr 2017 Geschichte ist, weil obwohl Schweden eine sehr wehrwillige und resiliente Gesellschaft hat, es dort nicht ausgereicht hat, um ausreichend Freiwillige zu gewinnen. Das heißt, sie sind längst in einem Pflichtmodus. Ich habe mir das vor Ort angesehen. Und deswegen will ich nur noch mal betonen, ja, all diese Attraktoren sind wichtig, aber wenn man sich die Zahlengebinde noch mal vor Augen führt, allein im Bereich der Zeit- und Berufssoldaten von 170.000 schnell auf 260.000, im Bereich der Mannschaftsdienst gerade relativ schnell bis 2029 auf über 100.000 in der Gesamtzahl kommend. Mhm. Bei allem Optimismus, den ich habe, kann ich mir das aktuell nicht vorstellen. Und ich kenne persönlich niemanden in der Bundeswehr wie auch aus der Wissenschaft, die mir sagen, dass das gelingen kann, mit Blick auf den notwendigen Aufwuchs, den ich ja immer gegenhalte, gegen das, was zumindest an Bedrohungen skizziert wird. Vom Kanzler selbst, vom Minister selbst, vom Generalinspekteur selbst. Und ja, jetzt können wir natürlich Putin beeindrucken mit Ausreden bezogen auf Infrastruktur und mehr. Aber es ist eben so, dass wir wachsen müssen, nicht nur, weil wir es gegenüber unseren Bündnispartnern zugesagt haben, sondern weil die Lage so ist, wie sie ist. Und das will ich einfach nur immer wieder betonen. Meine Erfahrung aus der Vergangenheit ist, wenn wir keine Benchmarks haben und keinen klaren politischen Willen haben, denn die Zahlen, die angesprochen wurden von mir oder der Kollegin, dann ist es ja so, dass diese nicht offiziell sind und sie sind nicht verankert im Gesetzgebungsverfahren, dass man so einigermaßen gegenhalten kann, wann sind wir denn auf Kurs oder nicht. Und deswegen komme ich fast zum Schluss, dass wenn es keine Veränderung gibt jetzt im parlamentarischen Verfahren, dann wird es aus welchen Gründen auch immer nicht zu einem Umschalten auf Pflicht kommen, unabhängig davon, welcher Mechanismus in diesem Gesetz beschrieben ist oder auch nicht.
Wie attraktiv der neue Wehrdienst sein kann, das wollen wir gleich nochmal schauen. Ich habe noch eine Frage an Herrn Loss. Herr Pistorius hat im Vorfeld auf die Frage, warum kommt dieser Automatismus nicht gesagt, eine Teilwiedereinführung sei notwendig, wenn die Zahlen nicht stimmen. Da er keine Zahlen nennt, ist das natürlich eine politische Entscheidung. Aber bitteschön, was ist eine Teilwiedereinführung?
Das ist eine offene Frage, die sicherlich im politischen Prozess zum Teil geklärt werden muss. Wir haben eben, wie gesagt, Zahlen, die vom BMVG kommuniziert werden, was die Zielgrößen betrifft, den Aufwuchs, aber auch die Zahl der Rekrutierungen aus dem Wehrdienst dann in Zeit- und Berufssoldatenlaufbahn zu übernehmen. Aber die größere Frage, was da tatsächlich dann das verpflichtende Element sein würde, wenn es denn dazu käme, dass nicht genug Freiwillige gefunden würden, das ist eine offene Frage, denke ich.
Es würde dann ja wohl eine aktive politische Entscheidung des Deutschen Bundestages sein, wenn über die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht als Ultima Ratio oder einer Teilwiedereinführung entschieden werden muss. Frau Groh, ist das nicht auch ein bisschen angemessen? Schließlich haben wir eine Parlamentsarmee und wir können, es ist vielleicht nicht auch juristisch, Sie sind die Juristin in unserer Runde, schwierig in ein Gesetz reinzuschreiben, in diesem Jahr müssen 20.000, im nächsten Jahr 22.000 und so weiter rekrutiert werden und wenn es dann nicht klappt, kommt automatisch die Wehrpflicht wieder.
Also ich finde den Automatismus zumindest rechtlich nicht völlig unmöglich. Wir haben zurzeit ja auch einen Automatismus im Wehrpflichtgesetz, nämlich sobald der Bundestag mit 2/3 Mehrheit feststellt, dass der Spannungs- und Verteidigungsfall da ist, automatisch die alte Wehrpflicht wieder gilt. Das ist nicht unmöglich, aber ich halte es für politisch nicht unbedingt klug. Weil, wie gesagt, wir haben nicht nur eine Parlamentsarmee, sondern wir haben den Bundestag, der alle wesentlichen Entscheidungen selbst treffen muss. Das gebietet ihm die Verfassung. Wesentlich sind alle Entscheidungen, die in Grundrechte eingreifen. Und natürlich ist die Wehrpflicht ein tiefer Einschnitt in die Lebens- und Berufsplanung von jungen Leuten. Das heißt, wenn wir so einen Automatismus mit genauen Zahlen einführen wollten, dann müsste der Bundestag jetzt im Augenblick, in dem er das Gesetz erlässt, diese Zahlen definieren, um dann zu sagen, bei einer Unterschreitung von X wird automatisch die alte Wehrpflicht wieder eingesetzt, weil wir können im Moment nur die alte Wehrpflicht, also die alle Männer ab 18 trifft, wieder einsetzen. Der muss sich auch, und deswegen finde ich, wir brauchen noch ein bisschen Aufschub, auch bevor die Pflichtigkeit losgeht, um auch rechtlich mal drüber nachzudenken, was denn so eine Teilwiedereinführung von Wehrpflicht oder eine Wehrpflicht, die von vornherein nur 40.000 Mann pro Jahrgang treffen soll, was das rechtlich überhaupt bedeutet. Und da haben wir ein Riesenproblem mit der Wehrgerechtigkeit. Und ich denke, da braucht der Bundestag noch ein bisschen Zeit, da irgendwie seine Regelungen verfassungsfest zu machen. Und die sollten wir ihm geben. Insofern, ich bin nach wie vor für diesen Mechanismus im Gesetz.
Also, Wehrgerechtigkeit ist ein wichtiges Thema. Das wollen wir auch diskutieren, wenn wir am Ende der Sendung ein bisschen Ausschau halten, wie ein neues Wehrpflichtgesetz aussehen könnte, wenn es denn überhaupt greift und überhaupt notwendig ist. Schauen wir aber nochmal auf das Gesetz, das heute verabschiedet wurde, Herr Wüstner. Und da wollen wir mal gucken. Sie haben eben schon bei den Schweden gesagt, die haben gewisse Attraktivitäten eingebaut, damit die Leute auch wirklich freiwillig den Wehrdienst machen. Boris Pistorius stellt dem Soldatenberuf 2300 Euro netto inklusive Krankenkasse, die kommt noch kostenlos dazu, in Aussicht. Es soll bessere Ausbildungsmöglichkeiten geben, Sprachkurse, Führerscheinerwerb wird zum Teil mitfinanziert. Das ist doch ganz attraktiv, oder?
Ja, definitiv ist das attraktiv und ich bin auch froh, dass er beispielsweise die Möglichkeit der Finanzierung des Führerscheins noch mit eingebracht hat, wobei man immer genau lesen muss, ab welcher Anzahl von Monaten dann beispielsweise der Führerschein oder bestimmte Prämien erfolgen. Meistens erst dann in Verbindung mit einer längeren Verpflichtung, also nicht nur für einen Kurzwehrdienst aller 6 oder 7 Monate, wie wir es beispielsweise bei den Freiwilligen Wehrdienstleistenden zuvor hatten. Also man muss das genau lesen. Dennoch, es ist gut, aber ich bleibe dabei, es bleibt hinter dem, was die Schweden angeboten haben, zurück. Wir haben uns ja auch vorgestellt, es gibt beispielsweise die Möglichkeit, Numerus Clausus bezogen Dinge anzuerkennen, einen Rentenpunkt zu bringen oder viele Dinge mehr. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich bleibe dabei, es ist trotzdem attraktiv. Ob es ausreicht, um die beschriebenen Zahlen zu erreichen, das bezweifle ich eben. Und da wird man jetzt sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Zum Automatismus, also wir haben auch von Anfang an als Verband darauf hingewiesen, dass wir uns nicht vorstellen, dass ohne Kabinett und Bundestagsbeschluss dann es ein zurückgeben kann und sind da gleichermaßen vorsichtig, jetzt schon Dinge zu beschreiben. Mir geht es nur darum zu sagen, es muss eine Art Plan für den Aufwuchs geben, wo man dann gegenlegen kann, ob man die Zahlen erreicht oder nicht. Und zwar nicht nur im Hintergrund, sondern formal beschrieben. Und da ist zumindest formal öffentlich auch gegenüber dem Parlament noch nicht beschrieben worden, wie man aufwachsen soll auf der Zeitachse. Und das halte ich für nur bedingt ehrlich, beziehungsweise auch nur bedingt klug, weil wir ja eben diese Herausforderung haben, gemäß den NATO-Zusagen der Bundesregierung eben schnell unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln, neu auszubauen. Und das geht eben nur mit Menschen. Und ich bin gespannt, inwieweit das jetzt noch in der Diskussion im Parlament eine Rolle spielen wird.
Herr Loss, der Herr Pistorius macht ja Werbung für sein Gesetz und sagt, die Zahl der Bewerber nimmt ja schon ordentlich zu. Reicht ein leichter positiver Trend, den es wohl gegeben hat, um die Rekrutierungsziele der nächsten Jahre zu erreichen? Schaffen wir das vielleicht doch auf diesem Weg?
Es ist schon ordentlich ambitioniert, bis oder ab 2031 dann eben 40.000 Männer, vorwiegend zum Teil dann auch Frauen, in die Bundeswehr über das Wehrdienstmodell zu rekrutieren. Eine weitere Herausforderung ist natürlich, die Leute dann auch in der Bundeswehr zu halten. Und da geht es eben über Attraktivitätsprämien, die dann an bestimmten Benchmarks festgemacht werden, was die Verpflichtungszeit betrifft. Aber natürlich sind nach wie vor viele Menschen in der Bundeswehr, die damit hapern, tatsächlich sich längerfristig zu verpflichten, die vorzeitig aufhören unter den jetzigen Gegebenheiten. Und das hat eben nicht nur was mit Prämien zu tun, sondern auch mit der Realität des Soldatenberufs im Jahr 2025. Und das hat mit der Frage des Materials, mit der Unterbringung, mit der Freizeit und anderen Dingen zu tun. Und hier nachzusteuern über das Wehrdienstgesetz, wie es vorgelegt wurde, hinaus, das ist sicherlich eine der Aufgaben, die der Bundeswehr in den nächsten Monaten und Jahren ins Haus stehen. Man muss aber natürlich darauf verweisen, dass es letztendlich eben um den Soldatenberuf mit einer besonderen Verpflichtung geht. Und dass das nicht alle Menschen anspricht, die in Deutschland das 18. Lebensjahr erreichen, das dürfte klar sein. Wenn es dann ein Pflichtmodell, eine Pflichtkomponente geben sollte, dann müsste man sich auch spätestens natürlich Gedanken darüber machen, wie sieht das mit einem Ersatzdienst aus. Denn auch hier wurde die Infrastruktur für die Erfassung und die Betreuung eben wer Ersatzdienstleistender ja nach 2021 abgebaut, um Kosten zu sparen, weil der Bedarf einfach nicht mehr da war.
Welche Kapazitäten, Herr Wüstner, muss denn die Bundeswehr jetzt aufbauen, um mehr Soldatinnen und Soldaten tatsächlich ausbilden zu können? Da geht es ja um Logistik, um Kreiswehrersatzämter, um Kasernen, um Ausbilder.
Naja, dadurch, dass Boris Pistorius nicht neu im Amt ist und mit dem schwedischen Modell schon in der letzten Legislaturperiode geliebäugelt hat, ist es natürlich schon so, dass die Bundeswehr sich bezogen auf Erfassung und Musterung bereits in der Vorbereitung befindet. Und deswegen auch man ja schon, wenn dann das Gesetz beschlossen wird, relativ schnell zum 1.1. nächsten Jahres beginnen kann mit den Fragebogen, mit der Erfassung, mit allem, was dazugehört. Und jetzt ist noch eine Frage des Startzeitpunktes, aber ein Jahr später vermutlich dann mit der Musterung beginnen kann. Parallel geht es natürlich um alle Maßnahmen, die Material und Infrastruktur anbelangen. Und auch da, bezogen auf die jetzige Gesetzgebung. Die ersten Kabinettsvorlagen sind ja erfolgt und im zweiten Halbjahr wird man zum Thema Beschaffung und Infrastruktur natürlich nochmal gesetzlich tätig werden. Geht es jetzt darum, zu beschleunigen und schneller als bisher zu sanieren oder sogar wieder aufzubauen? Ich mache keinen Hehl daraus. Alleine, wenn man die NATO-Planungsziele runterrechnet, und das tut man in der Bundeswehr, sind wir dabei, dass unabhängig von Wiederbelebung oder auch Sanierung wir wahrscheinlich neue Kasernen im zweistelligen Bereich brauchen werden, um das zu hinterlegen, was wir der NATO zugesagt haben. Und das ist eine Herausforderung, die muss man jetzt angehen. Ich bin zumindest froh, all das, was ich gesehen habe, dass man im Ministerium sagt, okay, so wollen wir vorangehen im Bereich der Infrastruktur. Und da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Also ich sage jetzt mal die Worst-Case-Szenarien. Wenn sich die sicherheitspolitische Lage zuspitzt, dann Containerlandschaften vergleichbar dessen, wie wir es in den Einsätzen haben. Das ist aber nur eine Worst-Case-Variante. Und gleichermaßen geht es darum, jetzt schon auf der einen Seite wiederzubeleben, die Kasernen, die man zumindest zur Abgabe vorgesehen hatte, und auf der anderen Seite dann auch neu zu bauen. Das ist eine Herausforderung, ist klar. Das weiß jeder in der Bundeswehr. Aber selbst im Ministerium gibt es genügend Menschen, die sagen, Zuversicht lohnt. Mit den jetzigen vergaberechtlichen Änderungen können wir schneller werden, wenn wir es richtig angehen.
Aber alles braucht, Herr Loss, ist es vielleicht dann doch sinnvoll, die Zahl der Soldaten peu à peu zu erhöhen, damit man nicht sofort überlastet ist mit Kasernenneubau, mit der Rekrutierung von Ausbildern etc.?
Darum geht es ja, unabhängig davon, ob sozusagen jetzt schon ein Pflichtelement eingeführt wird oder nicht. Es wird um einen Aufwuchs über Zeit gehen, was den neuen Wehrdienst betrifft und was den Aufwuchs der Bundeswehr betrifft. Aber natürlich muss man sich auch im Kontext der NATO-Planungen anschauen, dass gegebenenfalls mit einer Reduzierung des amerikanischen Engagements im europäischen Raum, mit zusätzlichen Aufgaben, wie zum Beispiel dann eben die Frage der Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die Ambitionen in der NATO insgesamt und damit auch für die Bundeswehr noch sehr viel höher werden könnten, als wir das schon bei den sehr ambitionierten Zielen, die 2025 verabschiedet wurden, im Moment sehen. Also da ist sozusagen vielleicht nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, so wie es jetzt beschrieben wird.
Die allgemeine Wehrpflicht, die wurde ja 2011 ausgesetzt, weil Deutschland damals einfach zu viele wehrfähige junge Männer hatte, die die Bundeswehr damals nicht gebrauchen konnte. Die Zahl der Soldaten sollte von 255.000 auf 185.000 reduziert werden. In Europa erschien 20 Jahre nach der Wende der ewige Frieden zu herrschen. Aber es gab eben auch, Frau Goh, da Wehrungerechtigkeiten. Also ist eine Frage, die mich nach 15 Jahren immer noch interessiert. Wurde damals die Wehrpflicht auch abgeschafft oder ausgesetzt, weil es keine Wehrgerechtigkeit mehr gibt zwischen denen, die gemustert werden, zwischen denen, die gezogen werden, aber auch zwischen denen, die den Kriegsdienst verweigert haben und anders gemustert wurden?
Also die Politik hat eine ganze Menge Geschichten um die Abschaffung der Wehrpflicht drumherum gerankt. Unter anderem, dass wegen der Sicherheitslage eine Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben wäre und die Wehrgerechtigkeit auch so ein bisschen leidet. Die tatsächlichen Gründe, die Wehrpflicht abzuschaffen, waren natürlich andere, vor allen Dingen finanzielle Gründe. Aber natürlich ist vor den Gerichten ab Anfang der 1990er Jahre, als sozusagen klar wurde, die Bundeswehr wird im Wesentlichen Auslandseinsätze machen und Landesverteidigung können wir vernachlässigen, braucht nicht mehr so viele, ist die Diskussion über die Wehrgerechtigkeit in allen gerichtlichen Instanzen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht, das dann letztlich aber nicht entschieden hat, getragen worden und geführt worden. Das war also auch schon damals ein Thema, wird es jetzt aber mehr, weil die Wehrpflicht, die alle wollen, von vornherein keine allgemeine Wehrpflicht mehr ist. Das heißt, die Last der Landesverteidigung von vornherein nicht auf allen Schultern verteilen will.
Deutsche Sicherheitsgarantien, wie viel Wehrpflicht brauchen wir, fragen wir in diesem Forum auf SWR Kultur. Und dann schauen wir doch einfach mal darauf, welche Aufgaben die Bundeswehr heute hat. Da ist einmal das Thema Landesverteidigung, Abkehr eigentlich auch, Klammer auf, Klammer zu, von den Auslandseinsätzen viel diskutiert und nicht immer erfolgreicher. Wüstner, ist die Rückbesinnung auf die Landesverteidigung gut für die Bundeswehr?
Ja, es ist aktuell die Auftragslage, Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Sie hatten es angesprochen. Es gab eine Zeit, da war die Bundeswehr im Schwerpunkt ausgerichtet, politischer Wille in Richtung internationales Krisen- und Konfliktmanagement. Und dafür brauche ich nun mal eine andere Bundeswehr als jetzt klassisch für das, was wir an Szenarien aktuell wiedersehen. Und dahingehend jetzt wieder hineinzuwachsen, ist die große Herausforderung für alle Teilstreitkräfte. Aber ich sehe, man ist da auf dem richtigen Weg. Aber es bleibt halt eine Herausforderung mit allem, was dazugehört.
Der zweite Punkt ist natürlich nicht nur die Landesverteidigung von Deutschland, sondern Deutschland ist NATO-Mitglied, Herr Loss. Das 5%-Ziel wurde im Zusammenhang mit Donald Trump akzeptiert in Deutschland. Deutschland ist da sogar vorangegangen. Ist Deutschland wirklich im Rahmen der NATO derzeit oder absehbar in der Lage, alle Verpflichtungen zu erfüllen?
Sicherlich nicht zu 100%. Die NATO-Alliierten insgesamt so im Durchschnitt ungefähr haben in der Vergangenheit ungefähr zwei Drittel der zugesagten Fähigkeiten tatsächlich dann auch bereitgestellt zum Zieldatum X. Und hier muss man sich insgesamt sicherlich verbessern. Das betrifft natürlich auch die Bundeswehr und die Fähigkeiten, die die Bundeswehr zusagt. Und insofern sind vielleicht abseits der Ausgabenziele, die beim NATO-Gipfel in Den Haag formuliert wurden und wo Sie richtigerweise sagen, Deutschland mit einer geschickten Grundgesetzänderung tatsächlich hier ein gewisses Signal in diese Richtung bereits gesetzt hatte, ja die Fähigkeitsplanung in der NATO viel wesentlicher, die das alles hinterlegen mit den Fähigkeiten, die die einzelnen Alliierten eben beibringen sollen. Und wenn sich hier, wie gesagt, die Amerikaner aus ihren Verpflichtungen zum Teil oder gänzlich zurückziehen sollten, wenn die Verpflichtungen anderer Alliierter sich nicht so entwickeln, wie das im NATO-Verteidigungsplanungen vorgesehen ist, dann muss man hier im NATO-Rahmen neue Diskussionen starten und dann betreffe das sicherlich auch Deutschland und seine Verpflichtungen in der NATO. Leuchtturmprojekte wie zum Beispiel die Stationierung der Brigade Litauen werden aber in den Gesprächen, die ich mit meinen internationalen Kontakten führe, sehr wohlwollend aufgenommen. Also man sieht schon, dass Deutschland hier enorme Leistungen bringt. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Und das werden die nächsten Wochen, Monate und Jahre zeigen müssen.
Ob im Rahmen der NATO oder in einem anderen Verbund als einer von Freiwilligen, muss die Bundeswehr sicherlich auch einen Beitrag leisten zur Sicherung der Ukraine bei einem allfälligen Friedensschluss oder zumindest eines Waffenstillstands. Frau Groh, ist Deutschland aus Ihrer Sicht jetzt schon in der Lage, mit zu garantieren, die Integrität der Ukraine irgendwann mal gewahrt werden kann nach einem Friedensschluss? Oder ist man da auch erst am Anfang nach Ihrer Beobachtung?
Also ich bin da für diese Prognosen die falsche Ansprechpartnerin, okay, weil ich tatsächlich keinen Einblick habe, wie weit die Bundeswehr da ist. Ich bin informierte Leserin und lese und höre, dass 100.000 bis 150.000, je nach Abschreckungswirkung, die man erzielen will, in der Ukraine Soldaten, Soldatinnen gebraucht werden für Grenzsicherung, beispielsweise im Hinterland. Und wenn man die Zahlen dann teilt durch die 32 Mitgliedstaaten der NATO minus die USA, dann sind das schon viele Soldaten, Soldatinnen, die verlegt und dauerhaft in der Ukraine stationiert werden müssen. Aber ich denke, da ist Herr Wüstner besser informiert als ich, ob das klappen könnte oder nicht.
Ja, Herr Wüstner, was sagen Sie?
Ja, man durchdenkt die unterschiedlichen Szenarien und auch unterschiedlich möglichen Aufträge. Ich selbst warne immer davor, vor dem Hintergrund der Erfahrung in Afghanistan, dass man erst militärisch plant und danach ein politisch-strategisches Konzept entwickelt. Also es ist schon entscheidend, welche Rahmenbedingungen haben wir und welche politische Intention, Absicht ist da international abgestimmt. Aber ich setze an dem, was wir zuvor schon hatten, Stichwort NATO-Planungsziele. Also die zeigen ja auf, alle Europäer, insbesondere Europäer, müssen wachsen. Das heißt, wir sind im Ist unter dem Soll. Und jetzt kommt hinzu, parallel zu den Aufträgen, die wir jetzt schon nur bedingt erfüllen können. Also wir sind aktuell schon überdehnt. Deswegen müssen wir ja von 170.000 auf 260.000 mindestens, so das Ministerium, aufwachsen. Soll gegebenenfalls on top noch das Thema Sicherheitsgarantien mit Kräften in unterschiedlicher Skalierung eventuell für die Ukraine diskutiert werden. Und das geht natürlich nicht, weil Minister Pistorius da keinen Zauberstab hat. Das heißt, er müsste heute sicherlich schon mit dem SACEUR geschehen, dann darüber beraten, in welches Risiko man geht mit Blick auf die Fähigkeiten, die man der NATO zugesagt hat. Also man kann die Brigade in Litauen nun mal nicht klonen oder die 10. Panzerdivision, die man vorgesehen hat, oder die Kräfte, die wir in der Ostsee in der Marine haben, können wir nicht klonen und dann ins Schwarze Meer bringen und. Also ich will sagen, dann braucht es politische Entscheidungen, die auch mit Risiken in Zusammenhang stehen, wenn man denn tatsächlich dann in Richtung Sicherheitsgarantien, also glaubhafte Abschreckung, und Abschreckung, habe ich mal gelernt, kurz zum Ausdruck gebracht, heißt Wille und Befähigung zur Vergeltung. Also wenn man dann wirklich glaubhaft abschrecken möchte, Putin, dann braucht man eben mehr als zwei Menschen und ein Telefon. Und das wird jetzt gerade unter den Europäern diskutiert und zeigt den Europäern aber auch nochmal auf, wo wir aktuell stehen, dass wir eigentlich nur militärische Zwerge sind. Vielleicht sind wir Deutschen der Zwerg mit der größten Zipfelmütze. Aber der Punkt ist der, wir haben uns zu lange auf die Amerikaner verlassen und die sagen uns jetzt relativ brutal, ihr seid selbstverantwortlich, von uns keine Boots on the Ground in der Ukraine. Wenn, dann ihr selbst. Bitteschön.
Boots on the Ground. Es wird ja schon schwierig, Herr Loss, die 5000 Soldaten für Litauen, für die Brigade zu rekrutieren. Wie soll dann glaubwürdig ein deutscher Beitrag für einen wie auch immer gearteten Einsatz in der Ukraine oder sagen wir es mal besser, für die Ukraine aussehen?
Also so wie ich die Truppe an verschiedenen Punkten habe kennenlernen dürfen, wird vieles möglich gemacht, auch wenn man dann auf dem Zahnfleisch arbeitet. Aber natürlich ist das dann sozusagen nicht ein respektvoller Umgang mit der Bundeswehr und den Soldatinnen und Soldaten, hier Risiken aufzunehmen und die dann auf den Schultern eben jener Truppe abzuladen. Insofern muss das klug überlegt werden, was als Bundeswehr, als Deutschland zu den Sicherheitsgarantien gegebenenfalls beigetragen werden kann. Aber im Moment sind das alles sehr hypothetische Gespräche. Wichtiger Gespräche, militärplanerisch, strategisch, wie Herrn Wüstler gesagt hat. Aber wir sind sehr, sehr weit weg von dem Fall, dass es überhaupt einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt, weil Wladimir Putin sich nach wie vor weigert, eben ernsthaft an Friedensverhandlungen oder Gesprächen, eben um an der Frage des Waffenstillstands teilzunehmen. Trotz aller Dynamik, die Donald Trump da in den vergangenen Wochen und Monaten hereingebracht hat, viel erreicht hat er tatsächlich ja nicht.
Schlussdrittel in diesem SWR-Kulturforum. Jetzt wollen wir mal schauen, wie eine künftige Wehrverfassung tatsächlich aussehen kann. Wir haben jetzt ein Wehrdienstgesetz bekommen, das auf Freiwilligkeit beruft, das die Option offen hält, wenn auch nicht mit einem Automatismus, wieder die allgemeine Wehrpflicht einzuführen, die ja seit 2011 ruht. Es gibt natürlich dann bei der Diskussion über die Wiedereinführung von Wehrpflicht verschiedene Aspekte, die ganz wichtig sind. Und ein paar davon möchte ich ganz gerne mit Ihnen diskutieren. Einmal ist da der Aspekt Frauen. Die sind ja jetzt freiwillig dabei. Sie dürfen zur Bundeswehr gehen seit ein paar Jahren. Sie werden aber nicht zwangsläufig gemustert. Ist das noch, Frau Groh, ein Denken von gestern? Ist die Frauenwehrpflicht, wenn wir über Wehrpflicht reden, nicht einfach zeitgemäß?
Ich finde die Wehrpflicht für Frauen absolut nicht zeitgemäß und ich finde es auch wirklich ärgerlich, dass das unter dem Aspekt der Gleichbehandlung der Geschlechter geführt wird, nach dem Motto, Frauen sind ja gleichberechtigt, jetzt müssen sie auch gleich verpflichtet werden. In einer Situation, in einer Gesellschaft, in der immer noch eine strukturelle Benachteiligung von Frauen herrscht auf allen möglichen Ebenen, vor allen Dingen bei den Gaps, die letztlich dazu führen, dass Frauen weniger verdienen, Frauen weniger Rente kriegen, im Alter eher armutsbetroffen sind als Männer und sich über ihren Mental Load total verausgaben für die Gesellschaft, denen am Anfang noch zu sagen, so ihr müsst jetzt auch noch das Land mit verteidigen, das finde ich weniger fair. Und bin im Moment ganz froh, obwohl natürlich die Intention der verfassungsrechtlichen Regelungen aus 1968 ist, glaube ich, gewesen, ganz andere war als heutzutage, dass Frauen nicht zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden dürfen.
Wie sieht das der Bundeswehrverband?
Naja, in der Mitgliedschaft wird das sehr unterschiedlich diskutiert, aber ich will nur sagen, die Argumente, die gerade aufgeführt wurden, die kann ich persönlich absolut nachvollziehen, bin aber trotzdem immer wieder überrascht, dass selbst die Frauen aus den unterschiedlichen Parteigliederungen explizit darauf Wert legen, dass doch die Frauen eine Rolle spielen müssen und sich beziehen auf Gleichberechtigung und viele Dinge mehr. Also ich würde sagen, oftmals kommt diese Debatte eher aus dem Bereich der Frauen selbst als aus der Männerwelt, die jetzt der Auffassung sind, Gleichberechtigung drehen wir doch jetzt mal um. Eine spannende Debatte. Ich erlebe das selbst vereinzelt jetzt schon im Bundestag. Aber ich blende das aus, weil ich absolut überhaupt keine Mehrheit sehe, Zweidrittelmehrheit sehe, die das Thema Frauengrundgesetz endlich verankern würden mit Blick auf die Wehrpflicht. Deswegen sage ich, können wir lange drüber debattieren. Ich habe eine Haltung, die ähnlich ist, wie sie eben vorgetragen wurde. Aber es wird zu keiner Grundgesetzänderung kommen. Deswegen konzentriere ich mich eher auf das Mögliche. Und das hatten wir schon besprochen.
Sehr beliebt sind ja auch die Debatten über eine allgemeine Dienstpflicht. Das ist so ein bisschen so eine, pädagogischer Auftrag sozusagen, dass die jungen Leute doch endlich mal lernen, sich ein bisschen zu strukturieren und so weiter. Das war ja früher die Vorstellung, Militär sozusagen als die Schule der Nation. Aber wir wissen ja, die Schule der Nation ist die Schule seit Gustav Heinemann, der das ja gesagt hat als Bundespräsident. Aber die Diskussion über eine allgemeine Dienstpflicht, nicht nur bei der Bundeswehr, sondern bei den Blaulichtorganisationen, zivile Dienste, Klima-, Ökologiedienste und so weiter. Diese Debatte taucht ja auch immer wieder auf. Herr Loss, Ihre Vermutung, wenn wir über die Wiedereinführung der Wehrpflicht reden und wir nicht nur über die Frauenfrage reden, das haben wir gerade gemacht, sondern auch über die Frage reden, ob nicht alle Gesellschaftsteile Allgemeindienste machen werden. Werden wir eine solche gewaltige Debatte bekommen und wie geht die aus?
Da stellt sich die gleiche Frage nach der politischen Umsetzbarkeit unter den jetzigen parlamentarischen Bedingungen. Also ich sehe nicht die Zweidrittelmehrheit, die nach sozusagen der Verpflichtung von Frauen für die Bundeswehr dann auch eine allgemeine Dienstpflicht realisiert. Insofern stellt sich die Frage nicht, aber man kann sicherlich abstrakt, demokratietheoretisch, auch wenn man die Frage der gesellschaftlichen Resilienz betrachtet, natürlich darüber reden, dass es sinnvoll wäre, eben aus diesem Kontext Ertüchtigung und Aufwuchs der Bundeswehr, und das ist ja eine der Lehren, glaube ich, aus der Zeitenwende, eben herauszoomt und fragt, gibt es hier eine gesamtstaatliche und dann auch eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, eben auch über die Blaulichtorganisationen, über gesellschaftlichen Zusammenhalt, so wie über den Dienst in Altenheimen, Schulen, Kindergärten, an anderen Stellen, die eben das gesellschaftliche Zusammenleben fördern, nicht sinnvoll wäre.
Was ist denn, wenn wir eine allgemeine Dienstpflicht kriegen oder eine erweiterte Dienstpflicht bekommen, mit dem Recht auf Kriegsdienstverweigerung, Frau Grohm? Das ist ja aktuell, spielt es keine Rolle, weil es Freiwilligendienst ist. Früher gab es die Kriegsdienstverweigerung, früher mit Gewissenstest, das wissen wir dann später mit Postkarte, das wurde dann wieder zurückgenommen und dann doch vereinfacht das Verfahren. Darüber müssten wir dann wieder diskutieren.
Ja, allerdings hat der Ersatzdienst, den Kriegsdienstverweiger als Zivildienst leisten müssen, nichts zu tun mit einer allgemeinen Dienstpflicht. Mhm. Also dieser Ersatzdienst ist vom Grundgesetz im Artikel 12a auch vorgesehen. Die allgemeine Dienstpflicht haben wir nirgendwo im Grundgesetz auch nur angedeutet. Also es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und im Gesetzesentwurf ist auch klar gesagt, also das Recht auf Kriegsdienstverweigerung gilt natürlich weiter, so wie es gilt. Allerdings wird oder soll für Kriegsdienstverweiger der Zivildienst als Ersatzdienst reaktiviert werden, in dem Augenblick, in dem entweder nach § 2 Absatz A, ist es im Moment im neuen Gesetzesentwurf, dieser Mechanismus der Reaktivierung der Wehrpflicht gezogen wird oder eben natürlich im Spannungs- und Verteidigungsfall. Aber trotzdem, diese beiden Dienste sind voneinander zu trennen.
Wie ist dann zu bewerten, auch aus juristischer Perspektive, der Vorschlag der Union einer Kontingentwehrpflicht? Die heißt, im Grunde genommen, Wehrpflicht wird eingeführt, aber wir ziehen nicht jedermann. Was ist dann mit der Wehrgerechtigkeit?
Ja, das wird problematisch werden. Diese Kontingent- oder Auswahlwehrpflicht ist auch in den 80er, 90er, 2000er Jahren schon diskutiert worden. Mit der einhelligen juristischen Meinung, dass wenn ich von vornherein nicht plane, eine allgemeine Wehrpflicht zu machen, dass ich dann aus dem Grundsatz der Wehrgerechtigkeit, also aus Artikel 3 Absatz 1, der den verlangt, von vornherein raus bin. Also wir müssen schon versuchen, die Lücke zwischen denjenigen, die verpflichtet werden und denjenigen, die der Bundeswehr zur Verfügung stehen könnten, dass die nicht zu groß wird. Und wenn ich von vornherein nur, sagen wir mal, 30.000, 40.000 von einer Jahrgangskohorte von ungefähr 300.000 Männern ziehen möchte, dann bin ich im 10%, 13% Bereich und da wird's kritisch.
Ja, besten Auswahl oder wirklich allgemeine Wehrpflicht, Herr Wüstner? Was favorisiert der Bundeswehrverband? Was favorisieren Sie?
Naja, besten Auswahl wäre natürlich immer wünschenswert, aber vom Grunde her ist es natürlich schon so, dass auch in der Vergangenheit es eine Frage war, inwieweit Musterungskriterien erfüllt wurden und nicht. Und da hat ja die Bundeswehr selbst immer skaliert über ihre Kriterien selbst. Also ein gesamter Jahrgang, wie jetzt vereinzelt immer ausgeführt wurde, auch politisch, dass das ja nicht ging. Ich glaube, es wurde noch nie ein gesamter Jahrgang eingezogen. Es waren schon immer weniger mit Einführung der Wehrpflicht. Damals noch zu Gründungszeiten der Bundeswehr ist man auch schrittweise aufgewachsen. Und jetzt ist natürlich eine Frage, inwieweit man ein Konstrukt finden kann. Boris Pistorius spricht ja selbst von einer Art Auswahlwehrpflicht. Zumindest hat er so bei Karin Mioska noch im Juni argumentiert vor dem SPD-Parteitag. Ist es natürlich so, dass man ein Konstrukt finden muss, um A, natürlich einer Willkür nachweislich entgegenzuwirken und B, natürlich aufzuzeigen, warum es geboten ist, jetzt kontingentweise aufzuwachsen. Also das wird überall diskutiert und wie so oft ist es dann so, dass Juristen unterschiedlich auf diese Möglichkeiten blicken, aber auch im BMVG hat zuletzt in einem Hintergrundgespräch der Abteilungsleiter für Recht und Organisation ein entsprechendes Modell dargestellt. Ich bin kein Jurist, kann es nicht abschließend bewerten. Das wird dann auf den Versuch ankommen. Aber natürlich, wenn wir sagen, die Bedrohungslage ist, wie sie ist und wir müssen wieder stärker wachsen, dann wird man natürlich auch über die Zahl von 40.000, 50.000 anwachsen müssen. Und die Zahlen selbst, die jetzt da beschrieben wurden, hängen ja im Schwerpunkt noch an der Machbarkeit. Also das ist eine Frage, wie man, wie zu Gründungszeiten der Bundeswehr sagt, wie wachse ich Step by Step wieder auf, weil ich nochmal A, aufgrund der Bedrohungslage selbst für Sicherheit sorgen muss oder B, meine Zusagen im Bündnis in Europa erfüllen muss. Und das wird man dann politisch bewerten müssen. Und ich bin gespannt, welche Vorschläge es gibt. Trotz allem Optimismus war ich eben auch überrascht und trotz allem, was ich dazu aus dem BMVG kenne, dass auch dazu recht wenig bis gar nichts im Gesetzentwurf steht. Denn eigentlich wollte man auch dazu schon ausführen. Das hat man jetzt vielleicht aus den Gründen, die eben beschrieben wurde, erstmal sein gelassen.
Dann schauen wir doch zum Schluss ein bisschen in die Glaskugel. Bis 2029, bis 2030, so heißt es, muss die NATO in der Lage sein, eventuelle russische Provokationen, Angriffe, in welcher Form auch immer, verteidigen zu können. Muss sie natürlich jetzt schon und jederzeit, aber das Aufrüstungsziel, auch mit den verbunden mit den 5%, die jedes Land dafür ausgeben soll, bezieht sich auf die Zahl 2029, 2030. Ihre Prognose, fangen wir bei Ihnen an, Herr Loss, für das Jahr 2030. Wo wird die Bundeswehr dann stehen? Hat sie dann genügend Soldaten, genügend Organisation, um ihre Aufgaben im Rahmen der Landesverteidigung, vor allem im Rahmen der NATO, erfüllen zu können?
Ich denke, dass sie zumindest sehr nah dran sein wird an dem, was wir heute als Ziele buchstabieren. Aber ich vermute, dass die Ziele bis dahin noch sehr viel größer werden.
Herr Wüstner?
Ich kann das teilen, bezogen auf die jetzt benannten Zahlen. 260.000 länger dienende Zeit- und Berufssoldaten beziehungsweise 200.000 einsatzbereite junge Reservisten kann ich mir bezogen auf das jetzt Vorgelegte noch nicht vorstellen, dass wir diese Zahlen 2030 erreichen werden. Glaube aber auch, dass nach parlamentarischer Debatte und gesellschaftlicher Debatte wir sicherlich im nächsten Jahr nachsteuern werden, was Gesetzespakete anbelangt und vieles mehr, weil wir müssen.
Frau Groh?
Das denke ich auch. Es läuft ja schon mittlerweile viel unter Hochdruck zur Beschleunigung sozusagen der Aufwuchsfähigkeit, der Fähigkeiten der Bundeswehr. Insgesamt, es wird jetzt mega ernst genommen und das heißt für mich auch, dass jetzt aktiv was gemacht wird. Insofern bin ich auch verhalten optimistisch, dass es klappen wird.
Das Thema Generationengerechtigkeit schaffen wir leider nicht mehr in diesem Forum, weil es schon interessant wäre zu wissen, was da mit den jetzigen, muss man wohl sagen, weißen Jahrgänge der letzten Jahre passiert und wie man sich damit fühlt. Aber es ist so, wie es ist. Aber was sicherlich sein wird, wir werden mehr Geld ausgeben. Wir werden mehr Menschen auch für den Soldatenberuf suchen und wohl auch finden. Wird sich, Frau Groh, aus Ihrer Sicht, jetzt muss ich die Schlussfrage doch noch mal kurz drum geben, wird sich das gesellschaftliche Klima in Deutschland ändern? Werden wir eine Militarisierung bekommen?
Nein, wir werden sicherlich keine Militarisierung der Gesellschaft bekommen. Dazu ist die Bundeswehr weder gedacht noch darauf ausgelegt. Die Bundeswehr ist Teil der Mitte der Gesellschaft und wird das auch bleiben. Also nein, von meiner Seite aus keine Militarisierung, vielleicht ein bisschen Solidarisierung und Resilienz.
Herr Wüstner?
Das teile ich, Solidarisierung und Resilienz. Und wenn verstanden wird, wieder mehrheitlich, dass Freiheit mehr ist als Konsumfreiheit und dass Frieden und Freiheit nicht mehr selbstverständlich sind, dann haben wir schon wichtige Schritte nach vorn gemacht.
Das letzte Wort hat Herr Loss.
Die Bundeswehr wird sicherlich sichtbarer, wenn mehr Menschen in der Bundeswehr dienen, wenn die Bundeswehr im Zuge der Umstrukturierung auf Landes- und Bündnisverteidigung mehr Übungen fährt, auch im Kontext der NATO präsenter ist, dann wird die Bundeswehr sichtbarer. Eine Militarisierung sehe ich darin aber beileibe nicht.
Deutsche Sicherheitsgarantien. Wie viel Wehrpflicht brauchen wir? Das war das SWR-Kulturforum und diskutiert haben Professor Dr. Katrin Grose ist Juristin von der Universität der Bundeswehr in München. Raphael Loss war dabei, Verteidigungs- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations in Berlin und Oberst André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Klaus Heinrich.